Bevor ich die Begrüßung anfange, muss ich sagen, es ist noch nicht mal die erste Pause und ich bin schon inspiriert. Also danke, danke wirklich, dass ich hier sein darf. Sehr geehrter Herr Bischof, lieber Abt Bernhard Eckensdorfer, lieber Abt Urban, liebes Team von Anima Una und liebe Schwestern und Brüder im Glauben, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja, dieses Bild können wir überspringen. So, ich war begeistert vom Vortrag von eben, auch sowohl inhaltlich als auch psychologisch, denn mein Vorredner hat etwas sehr viel klüger gemacht, als ich das jetzt mache. Er ist nämlich eingestiegen mit der Formulierung des Titels dieser Tagung, also der Grund, warum Sie alle hier sind, nämlich das Aufblühen. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, weil das interessiert Sie und uns alle am meisten. Und ich habe da was gemacht. Ich habe mich leiten lassen von einem Begriff, der aufgekommen ist, als ich vor über einem Jahr von Martin Itten angefragt wurde für diese Tagung. Und das war der Reformbegriff. Und deshalb sage ich das jetzt schon eingangs. Ich werde am Anfang dieses Vortrags Reform und wieder aufblühen oder erneuern, so synonym verwenden. Und wenn Sie sich daran stoßen, haben Sie absolut recht. Und ich werde das gegen Ende des Vortrags dann auch versuchen, ein bisschen zu problematisieren. Aber das einmal als Anfang, dass Sie wissen, warum redet die eigentlich über Reform. Und das hat bei mir auch einen persönlichen Grund, natürlich mein Interesse, aber auch ein bisschen eine Berufskrankheit. Und deshalb habe ich hier auch eine Chimäre gezeichnet als Einstiegsbild für meinen Vortrag. Ich habe mich nämlich ein bisschen als Chimäre, als Mischwesen gefühlt, als ich hier angefragt wurde. Einerseits gibt es da die Delphin, die als Mittelalterforscherin sich immer mit Zeiten der Klosterreform beschäftigt hat und mich dieses Thema deshalb auch fasziniert, also ein rein wissenschaftliches Interesse an dieser Thematik. Und dann gibt es Delphin privat und die hat ja, wie schon erwähnt, im Wissen, dass es ihrer akademischen Karriere eigentlich nur schaden konnte, vor wenigen Jahren entschieden, dem Ruf in die katholische Kirche zu folgen. Es gibt die Delphin also, die an protestantischen Universitäten studiert hat und doktoriert hat, wo der Leitsatz Ecclesia Reformata Semper Reformanda stets hochgehalten wurde. Und dann gibt es die Delphin, die das Reformpotenzial und den Reformwillen eigentlich in der katholischen Tradition erkannt hat und sich gerade deshalb auch für eine Konversion entschieden hat. Also so ein kleines Mischwesen bin ich heute auch, wenn ich über dieses Thema mit Ihnen rede. Also auch eine doppelte Freude, vielleicht kann man es auch so sehen. Und ich habe mich vorhin sehr gefreut, als einer der Impulse war, dass wir Freunde aus der Geistesgeschichte haben sollen. Weil als Historikerin habe ich das natürlich sehr viel und so habe ich auch angefangen für den Vortrag heute, nämlich mit einem meiner Freunde aus der Geistesgeschichte. Und mir ist hier immer ein Bild von Bernhard von Clairvaux, natürlich einer der großen Denker der mittelalterlichen Klosterreform schlechthin, immer geblieben. Und das ist das Bild von einem edlen Stoff. Vielleicht haben Sie gerade so Bilder von einem mittelalterlichen Teppich oder so vor sich, die gerade in diesen Klöstern natürlich auch im 12. Jahrhundert gewoben wurden. Und ich glaube, er hat so einen Teppich gemeint, als er gesagt hat, es gibt ganz verschiedene Stränge und Garne in unserer Tradition. Und wenn das zusammengeflochten wird, dann entsteht daraus etwas nicht nur Schönes, sondern eben auch Starkes und Tragfähiges. Und für mich ist dieses Bild jetzt heute ein bisschen leitend. Wenn Bernhard über Tradition spricht, spricht er eben natürlich auch über die Stimmen der Kirchenväter. Er spricht natürlich über Biblisches, Liturgisches, aber eben auch über diese Transmission des Lebens, also Lebensstil, Selbstverständnis des christlichen Glaubens. Das alles wird verwoben zusammen in einem Gewebe. Und ganz ähnlich möchte ich das heute jetzt für mich auch ein bisschen versuchen, nämlich die verschiedenen Stränge meiner eigenen Erfahrung auch zusammenzuweben mit den kirchlichen Situationen, in denen wir uns heute befinden. In meiner Dissertationsschrift hatte ich mich mit der Klosterreform des 12. Jahrhunderts beschäftigt und genauer mit den Schriften des Zisterziensermönchs Wilhelm von Saint-Thierry, der Ihnen sicher allen ein Begriff ist. Wilhelm war mir selber kein Begriff, bevor ich angefangen habe mit der Forschung. Er war ein Freund von Bernhard von Clairvaux, den ich schon erwähnt habe. Das ist nochmal eine sehr viel spannendere Geschichte. Er wurde nämlich von diesem Freund immer wieder auch leider enttäuscht. Also da ist sehr viel Emotion auch in dieser Geschichte drin. Da kann ich heute leider nicht drauf eingehen, aber wenn es Sie interessiert, rede ich gerne darüber. Was für heute relevant ist an Wilhelm, ist sein eigener Werdegang hin zur Reform, hin zur Reformbewegung der Zisterzienser. Wilhelm hat in den Kathedralschulen in Liège und Reims studiert, also in den Zentren der Intellektualität der damaligen Zeit. 1121 wurde er Abt in der Benediktinerabtei von Saint-Thierry, aber in dieser Rolle fühlte er sich eigentlich von Anfang an unwohl. Er fühlte sich nicht berufen, Abt zu sein. Er machte diese Arbeit wirklich nicht gern, was man in seinen Gebeten auch tragischerweise heraushören kann. Also er wollte diese Verantwortung eigentlich nie tragen und hat wirklich mit sich selber und auch mit anderen gerungen, auch mit Bernhard von Clairvaux. Der wollte ihn eigentlich dazu zwingen, Abt zu bleiben. Aber Wilhelm war nicht dieser Typ und er sehnte sich nach Rückzug, nach dem Alleinsein mit Gott. Und wenn man so will, zog es ihn eben in die Wüste, von der haben wir jetzt schon gehört. Es zog ihn in die Wüste zurück, wenn nicht wörtlich, dann doch im spirituellen Sinne. Und Wilhelm hatte Glück, denn mit dieser Sehnsucht war er Anfang des 12. Jahrhunderts überhaupt nicht allein. In ganz Europa fanden sich kleinere und größere Gemeinschaften, manche mit Ordensanspruch, andere so lose Laiengruppen, auch Wandergruppen, vor allem in Italien, aber auch in Frankreich war vieles im Gehen, die für sich beanspruchten, wieder so zu leben, wie es die frühen Wüstenväter und Wüstenmütter getan hatten. Zurückgezogen, bescheiden, diszipliniert und einfach, ohne Schnickschnack, ohne Tamtam. Wilhelm war total fasziniert von diesen Gemeinschaften, besonders von den Kartäusern, mit denen er intellektuell immer eng verbunden blieb und natürlich mit den Zisterziensern. 1135 erhielt er dann endlich die Erlaubnis des Erzbischofs von Reims, sein Amt als Abt ablegen zu dürfen und als einfacher Mönch der neuen Zisterziensergemeinschaft in Signy beizutreten. Für viele andere Mönche wie Wilhelm stellten diese Gemeinschaften eine Rückkehr zu den Wurzeln monastischer Spiritualität dar. Das hier jetzt, wie sie jetzt neu lebten, war the real thing. Erwachsene aus der benediktinischen Tradition wollten sie nun wieder genauso leben wie Benedikt von Nursia. Im 12. Jahrhundert bedeutet das eine nicht kurze Zeitreise von etwa 1000 Jahren. Und obwohl sich diese junge Gemeinschaft größte Mühe gaben, ihrem historischen Vorbild gerecht zu werden und sich tatsächlich auch an den diversen wüstenväterlichen Schriften orientiert haben, die haben das wirklich auch gelesen und ausgelegt, unterschied sich ihr Leben doch wesentlich vom Leben in den ägyptischen und syrischen Wüsten der ersten Jahrhunderte. Das erstaunt uns nicht. Nicht nur die klimatischen Bedingungen, sondern auch ihre Sensibilitäten gegenüber gewissen Themen, zum Beispiel den Themen der Freundschaft oder ihre intellektuellen Arbeiten an Schriften, ihr Verhältnis zur weltlichen Gesellschaft. All das hatte sich natürlich grundlegend verändert. Vorhin haben wir gehört, dass es auch lähmend sein kann, wenn man seine eigene Zeit mit vergangenen Zeiten vergleicht. In diesem Fall war es fruchtbar, aber es bleibt doch wichtig, hier schon einmal festzustellen, auch wenn wir so leben wollen, wie es in einem konstruierten damals war, heißt das nicht, dass unser Leben dann auch genauso aussehen wird. Und ihr eigenes sogenanntes Wüstendasein, sie haben auch über ihre Orte, über ihre Täler und Wälder gesprochen als Wüsten, waren es natürlich nicht. Das konnte gar keine Rückkehr zu den Anfängen sein. Es war das Neuerfinden einer imaginierten Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die es so gar nie gegeben hat und die trotzdem dann zu einer zentralen Identität für sie wurde. Zufällig gibt es ja nicht Zufälle, aber vielleicht intuitiv hat es mich nach meinem Doktorat über Wilhelm und die Zisterzienser dann in ein ganz ähnliches Forschungsgebiet verschlagen. Und dieses Mal widmete ich mich den Schriften von Thomas von Kempen, der den meisten durch seine Schrift De Imitatione Christi, also von der Nachfolge Christi, ein Begriff sein wird. Thomas war Teil einer extrem schwer fassbaren Bewegung der Devotio Moderna, also der neuen Frömmigkeit, die sich im 15. Jahrhundert vor allem in den Niederlanden entwickelte. Wieder so eine Zeit, auch wie im 12. Jahrhundert, wo überall etwas aufploppte, wo überall etwas erblühte. In mancher Hinsicht war das Anliegen dieser neuen und auch vor allem stark durch Laien geprägten Reformbewegung ein ähnliches wie das der Reformorden im Hochmittelalter. Also Innerlichkeit, innere Frömmigkeit statt äußerem Vollzug, gelebte Armut statt Pomp, all diese Elemente der Reform. Und selbstverständlich traten auch hier die frühen Wüstenväter und Wüstenmütter wieder prominent auf. Als Vorbilder des eigenen Lebensstils, als Influencer quasi, könnte man sagen. Also wirklich in diesen Schriften werden die erwähnt als diejenigen, deren Lebensstil eigentlich maßgebend sein könnte für uns. Jetzt sind wir aber im 15. Jahrhundert, noch weiter weg historisch von diesen frühen Jahrhunderten. Und für mich besonders interessant war, auch die Zisterzienser werden immer und immer wieder als Ideal hochgehalten von Thomas und von anderen Autoren der Devotio Moderna. Wir haben hier also eine Gemeinschaft im 15. Jahrhundert, die gleichzeitig von sich behauptet, nach den Prinzipien der frühen Wüstengemeinschaften zu leben und so die Kirche zu reformieren, wie es die Zisterzienser 300 Jahre vor ihnen getan hatten. Es gibt hier also irgendwie zwei imaginierte Vergangenheiten. Und wieder drängt sich die Erkenntnis auf, dass hier zwar eine Rückkehr propagiert wird, aber in Wirklichkeit ein Voranschreiten in eine neue Lebensrealität vollzogen wird. Ihr Leben hat komplett anders ausgesehen, ihr Alltag hat anders ausgesehen. Sie hatten neue, auch politische und gesellschaftliche Bedingungen, die weder die Zisterzienser noch die Wüstenväter hatten. Also wir gehen in etwas Neues voran, wir sagen aber, wir gehen in etwas Altes zurück. Back to the future oder vielleicht umgekehrt vorwärts in die Vergangenheit. Dieses Muster hat sich dann wenig später natürlich auch bei den Reformatoren bewährt. Wer erfolgreich erneuern und reformieren will, der muss Geschichte gut erzählen. Geschichte gut erzählen oder eben gute Geschichten erzählen. Idealerweise beides gleichzeitig. Das wirkliche Versprechen gelungener Reformbestrebungen war nämlich nie die neue Zukunft, sondern die bewährte Vergangenheit. Nicht formieren, sondern eben reformieren. Nicht neu pflanzen, sondern eben wieder aufblühen lassen. Dabei gibt es nur einen Haken und es ist ein relativ großer. Die Vergangenheit ist lange her. Was effektive Geschichte ist und was einfach nur Geschichten sind, das verschwimmt miteinander. Auch heute noch gibt es viele christliche Gemeinschaften, die von sich behaupten, sie leben so und sie glauben so wie die christliche Urgemeinde. Dass all diese Gemeinschaften völlig unterschiedlich glauben und leben, sollte uns schon einen Hinweis darauf geben, dass sie kein echtes gemeinsames Vorbild haben. Und wie auch. Allen wertvollen neutestamentlichen, archäologischen, philologischen Forschungen zum Trotz wissen wir einfach nicht, wie diese sogenannte Urgemeinde wirklich ausgesehen hat. Wer soll denn überhaupt Urgemeinde gewesen sein, wenn doch der Missionsauftrag am Anfang der Kirche schon eingeschrieben ist? Also wenn also schon am Anfang das Anliegen war, unterschiedlichste Gemeinden in kultureller Vielfalt zu gründen. Also zu wem kehren wir dann zurück? Zu welchem Ideal? Es gibt es einfach nicht. Vergangenheit gibt es nämlich nur in unserer Vorstellung. Darum ist es ja manchmal so schön. Darum ist es ja so ein reizvoller Ort. Und darum haben Reformprojekte auch immer wieder so viele enthusiastische Vertreter. Heute, 2026, haben wir einen unglaublich großen und reichen Fundus an historischen und fantasierten Geschichten über unsere Geschichte. Unser Schatz, aus dem wir ein Wiederaufblühen unserer Kirche schöpfen könnten, ist darum auch riesig geworden. Es ist auch einige Zeit, 2000 Jahre. Wir hatten Zeit, als Menschen so zu sammeln. Ich denke, wir sollten damit auch spielerisch und mutig umgehen. Eben nicht, weil wir von uns behaupten, genau so zu leben, wie es unsere Vorbilder vor 2000 oder vor 800 oder vor 500 Jahren getan haben, sondern weil wir uns an ihrem Vorbild erfreuen dürfen. Weil wir in unserer Fantasie, wie ihr Leben und Glauben ausgesehen haben könnte, entdecken, was uns wichtig ist, was uns mit neuem Geist erfüllt, Freude macht, hoffen lässt. Und da ist es eben wieder das Semper Reformanda, das ich eingangs schon erwähnt habe. Dieser Aufruf zum immerwährend Reformieren. Aus meiner Sicht ist Reform nur dann Reform, wenn sie bereit ist, sich immer und immer wieder neu zu vollziehen, neue Geschichten zu erfinden, aus denen künftige Reformprojekte dann wieder neuen Mut schöpfen können. Wer die Kirche reformieren will, damit die Sache dann endlich einmal gegessen ist, damit dann endlich einmal Ruhe im Karton ist, damit dann endlich alle so leben und glauben, wie es eben richtig ist, der verpasst doch genau das Schöne an diesem Prozess. Das Fantasieren, das Sinnieren, das Zeitreisen. Für mich war dieses Zeitreisen in eine manchmal historische, manchmal fantasierte Vergangenheit der erste Schritt hin zu meiner Konversion. Aus den historischen Quellen, die ich bearbeitet habe, sind in meinem Kopf, aber auch in meinem Herzen, auch in meiner Seele, Geschichten entstanden, die mich inspiriert haben. Geschichten von Menschen, die mit ihrem Glauben gerungen haben, von Menschen, die Spiritualität sinnlich erlebt haben, sapientiell, wie wir es gerade gehört haben, in Düften, in Farben, in Intimität mit Gott. Es waren hauptsächlich Geschichten von Frauen und Männern, nicht ganz zufällig, denke ich, die ein klösterliches Leben geführt haben und die den liturgischen Reichtum, die eucharistische Realität zum Beispiel, ganz ausschöpften. Dem Gefühl, das diese Vorstellungen in mir ausgelöst haben, wollte ich nachgehen. Katholisch werden war für große Teile meines Umfelds eine unsinnige Entscheidung. Ich verbaute mir Chancen an protestantischen Universitäten und hatte gleichzeitig mit einer reformierten Bildung wenig Chancen an katholischen Universitäten. Ja. Das Thema der Frauenordination wurde dann, ist ein Elefant im Raum in vielen dieser Gesprächen mit meinem reformierten, aber auch säkularen Umfeld, das ist klar. Und zu allem hin wurde dann noch wenige Tage vor meiner Erstkommunion die in der Schweiz veröffentlichte Missbrauchsstudie publik, die uns alle, wenn vielleicht nicht überrascht, dann trotzdem bis ins Mark getroffen hat und auch mich. Und ich musste wirklich so 2 Tage nach der Publikation, hatte ich dann meine Erstkommunion. Es war ein Moment der Freude, ein Tag der Freude. Ich habe mir den lange gewünscht und es war auch wirklich wunderschön. Aber es war eben ambivalent, auch deswegen, weil man natürlich dann in einem Diskurs steckt. Und das nicht einfach, ich habe viel gesagt, das ist mein persönlicher Weg, ich möchte mich da rausnehmen, aber das geht halt auch einfach nicht. Wir leben halt in einem Kontext. Für viele war deshalb meine Entscheidung irrational und unverständlich. Und das sind noch so freundliche Formulierungen. Aber sobald ich angefangen habe, in diesen Gesprächen dann Geschichten zu erzählen, wurde der Ton dann auch wieder sanfter. Verständnis wuchs. Ich habe erzählt von der Begeisterung, die das Geheimnis der Eucharistie in mir auslöst. Von den kleinen und großen Wundern, die ich in den Biografien von heiligen Männern und Frauen entdeckt habe zum Beispiel. Von der Vorstellung einer Vergangenheit, die mir selbst einen Weg in meine Zukunft gezeigt hat. Und je mehr Geschichten ich erzählt habe, desto mehr Sinn hat dann auch mein sehr kritisches Gegenüber dieser Konversion zuschreiben können. Oft erlebe ich auch im Gespräch mit Menschen, die mich noch nicht so gut kennen, dass der erste Verdacht mir gegenüber ist, ich wolle die katholische Tradition den Entwicklungen unserer Zeit so entgegenstellen, so als Bollwerk. Das ist ja auch nicht ganz unbegründet, dieser Verdacht gegenüber Konvertiten. Es gibt zurzeit auch, aber nicht nur in den USA, Wellen von Konvertiten, die eine Art Neokatholizismus propagieren, der sich fast ausschließlich als Anti-Haltung versteht. Also gegen Entwicklungen in der heutigen Gesellschaft. Auch diese Art der Reform, das ist mir aufgegangen beim Vorbereiten dieses Vortrags, auch diese Art der Reform lebt von Geschichten. Von Geschichten allerdings, die Angst machen. Also von sehr kunstvoll gezeichneten Feindbildern. Auch in solchen Reformprojekten wird eine Vorstellung von Vergangenheit entwickelt, aber eben nicht als einen hoffnungsvollen Ort der Inspiration, sondern als eine Zeit, in der alles noch gut war. Als Zufluchtsort, wo man hinfliehen kann, weil ja die Gegenwart so gefährlich und schrecklich und amoralisch geworden ist. Auch das kann eine Reformmotivation sein. Es ist nicht meine. Ich wurde von einem NZZ-Journalisten gefragt, ziemlich unvermittelt, er wollte mit mir über Weihnachten reden eigentlich, ob ich mich in J.D. Vance wiedererkenne. Und die Antwort ist, ich wusste gar nicht, was sagen, die Antwort ist einfach nein. So, das, also mehr kann ich auch nicht sagen, weil das ist nicht meine Motivation. Und ich glaube, es ist auch nicht ihre, wenn ich sie hier so sehe und schon die ersten Gespräche geführt habe. Und ich weiß, ich müsste eigentlich wissen, dass es nicht ihre Motivation ist, weil eben der Titel dieser Impulstage schon richtigerweise anders formuliert ist, als ich es bisher jetzt formuliert habe. Es ist nicht, wie können wir die Kirche reformieren, damit sie wieder so ist, wie es sich gehört, sondern wie kann Kirche aufblühen? Und diese Formulierung gefällt mir, weil sie die Kirche zum aktiven Part macht. Die Kirche soll wachsen dürfen. Sie muss nicht von uns zurechtgestutzt und hingezüchtet werden. Blüten dürfen ohne unseren Druck, ohne unsere Angst oder Angstmacherei einfach entstehen und wachsen. Und wir dürfen uns dann dran freuen. Für mich sind die Blüten der Kirche eben diese Geschichten, von denen ich jetzt viel gesprochen habe. Jede einzelne Geschichte eines Menschen, der von Gottes Geist berührt wurde, der andere mit seinem Glauben angesteckt hat, das ist eine Blüte. Geschichten, die dann vielleicht irgendwann Eingang finden in Geschichtsbücher, aber auch Geschichten, die man sich nur in Familien und Freundeskreisen erzählt. Kleine und große Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart. Und diese Geschichten machen mir Mut für die Zukunft. Danke. Danke.